Ablehnung. Wie reagierst du, wenn du dieses Gefühl in dir spürst? Ich werde abgelehnt. Vielleicht wird es dir innerlich kalt oder ganz im Gegenteil, in dir steigt Zorn auf und du wirst innerlich wird es dir ganz heiß. Oder es ist wie so eine Enge, die in dir hochkommt, die dich einschließt und dich umgreift. Und du würdest dich am liebsten einfach irgendwohin zurückziehen. Ablehnung. Wie reagierst du, wenn du das erlebst? Hast du Ablehnung schon mal erlebt? Wirst du aggressiv? Versuchst du, Ablehnung auszublenden, so zu tun, als wäre es gar nicht da gewesen? Versuchst du jetzt ein möglichst perfektes Leben zu führen, damit niemand mehr einen Anlass haben kann, dass du abgelehnt wirst? Wie reagierst du, wenn du abgelehnt wirst? An diesem Punkt ist Jesus in der Stelle, die wir uns heute anschauen wollen. Er hat von allen möglichen Seiten auf eine bestimmte Art und Weise Ablehnung erlebt. Er kam auf diese Welt mit einem großen Auftrag. Wahrscheinlich der größte Auftrag, den es jemals gab. Streich mal das wahrscheinlich. Seine Aufgabe war es, ein perfektes Leben zu leben und Gottes Reich auf diese Erde zu bringen. Denn Gott hatte etwas versprochen. Gott hatte der Menschheit versprochen, dass er ihr Problem der Sünde lösen würde. Er hat es dem Abraham versprochen, dass einer seiner Nachkommen auf diese Erde kommen würde, durch den die ganze Welt gesegnet werden würde. Er hat es Mose versprochen, dass ein Prophet wie er aufstehen würde und diese Beziehung der Menschen zu Gott wiederherstellen würde. Er hat es im Alten Testament immer und immer und immer wieder versprochen. Und jetzt war der Zeitpunkt da. Jesus war gekommen, um dieses Versprechen Gottes, die Sünde der Welt zu lösen und Gottes Reich auf dieser Welt zu errichten, einzulösen. Und was ist passiert? Jesus stieß auf Ablehnung. Und zwar auf ganz subtile Art und Weise. Ihr habt die letzten Wochen davon gehört, wie er in einer Synagoge unterwegs war und es war so ein Versammlungsort, wo sich Juden getroffen haben, um zu beten, um aus der Schrift, aus dem Alten Testament zu lesen und darüber zu reden und zu diskutieren. Und er war in dieser Synagoge und hat dann Menschen geheilt, der eine verdorrte Hand hatte. Und die Leute hatten nichts Besseres zu tun, also manche Leute, als zu sagen, ja, das kann der doch nicht machen, das passt uns nicht ins Konzept rein, das macht er das an einem Samstag. Im jüdischen Sabbat, so viel wie unser Sonntag. Sonntag darf man ja nichts arbeiten, gell? Das geht nicht. Und sie steigern sich so rein, dass sie ihn sogar umbringen wollen. Aber nicht nur diese Leute, die so ein enges Denken haben, dass Dinge nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschehen dürfen. Man darf an einem Sonntag nichts Gutes tun, in dem Fall am Samstag nichts Gutes tun. Es muss immer so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe und anders darf Gott niemals auf mich einwirken. Und wenn es anders wird, dann muss es ja von unten sein und alles böse sein. Nicht nur diese Leute haben ihn abgelehnt, sondern auch das einfache Volk hat ihn auf eine gewisse Weise abgelehnt. Die haben gesehen, dass er da Wunder getan hat und haben gemeint, boah, cool, Wunder, nice. Ich habe da so einen kranken Opa zu Hause. Schau mal, ob dieser Wunderheiler den auch gesund machen kann. Ist doch super, oder? Ah, jetzt hält er immer noch so langweilige Botschaften nebenher. Ah, ein bisschen blöd, aber man ist ja nicht Opa dran. Man ist Opa dran, man ist Opa dran. Da ist Opa. Bringt ein Opa hin und er wird tatsächlich gesund. Und sagt, ja super, danke Jesus und ciao. Denn auf das, was dieser Jesus zu verkünden hatte, dass er der Retter der Welt sei, der das Reich Gottes auf dieser Welt aufrichten wollte. Auf diese Botschaft hatten die keine Lust. Und so war Jesus jetzt abgelehnt worden von den Anführern des Volkes. Ihnen war Jesus nicht regelkonform genug. Aber er war auch abgelehnt worden vom einfachen Volk. Ihnen war Jesus wahrscheinlich einfach zu theoretisch. Sie waren viel mehr interessiert daran, dass er doch ihnen ganz praktisch hilft. Was war Jesu Auftrag? Jesu Auftrag war, er wollte das Reich Gottes aufrichten, er wollte Menschen finden, mit denen er dieses Reich Gottes aufbauen wollte. Er wollte die Menschen. Und genauso wie er die Menschen wollte, so will er auch dich. Und zwar genau dich. Und der Text, den wir uns heute anschauen, der wird uns das hoffentlich auf eine ganz besondere Art und Weise nahebringen. Jesus will genau dich. Wie würdest du reagieren, wenn du Ablehnung von allen Seiten erfahren würdest? Jesus hat folgendermaßen reagiert. Ich lese euch den Text mal vor. Dann stieg Jesus auf einen Berg. Dort rief er die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie kamen zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aber auch aussenden, um die gute Nachricht zu verkünden. Außerdem gab er ihnen die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Das waren die 12, die er einsetzte. Simon, dem man den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, denen er den Namen Donnersöhne gab. Dazu kamen Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Thaddäus, Simon der Kananäer und Judas Iskariot. Er war es, der Jesus später verriet. Was macht Jesus hier? Zuallererst zieht er sich zurück. Von all diesen Reaktionen, die wir uns vorher angeschaut haben, setzt Jesus hier erstmal auf Rückzug. Aber es ist kein Rückzug, wie wir uns vielleicht zurückziehen, wenn wir auf Ablehnung stoßen. Es ist kein Rückzug, wo er aus Angst weggeht oder aus Zorn weggeht, sondern es ist ein Rückzug, um etwas ganz Neues zu beginnen. Jesus war hier in Galiläa unterwegs und hat sich wahrscheinlich hier in diese Hügellandschaft im Norden zurückgezogen. Ganz genau wissen wir es nicht, weil die Bibel uns keine ganz genaue Angabe macht, aber wahrscheinlich ist es genau diese Hügellandschaft hier oben, in der Jesus war. Vielleicht wissen manche von euch, dass das Volk Israel, zu dem Jesus geschickt worden war, aus 12 Stämmen bestand. Das waren so 12 größere Volksgruppen. Na, wir sind ja auch Bayern, wir sind ja der wichtigste Volksstamm in Deutschland, gell? Da sind wir uns ja einig. Ich weiß schon, es sind ein paar Gelbfüßler auch da. Es tut mir leid, ihr seid auf Platz 2, das ist auch in Ordnung. Über die Ossis reden wir ja nicht. Nein, aber wir sehen, es gibt auch bei uns in Deutschland ein paar verschiedene Volksstämme. Ja, das ist so viel Rassismus für heute, dann passt es auch wieder. Aber es gibt ganz verschiedene Volksstämme in Deutschland und so gab es die auch im Volk Israel und die waren 12 an der Zahl. Und dieses Volk, das aus 12 Stämmen bestand, hat ihn jetzt als Ganzes abgelehnt und Jesus startet jetzt wirklich ein Gegenprogramm. Er sucht sich jetzt 12 Männer aus, mit denen er seine Aufgabe, Gottes Reich auf dieser Welt zu etablieren, durchführen wollte. Und es ist ganz interessant, was wir im Text lesen. Er sucht sich diese 12 aus und sie sollten ständig bei ihm sein. Genau das war das Problem, was die Anführer des Volkes hier hatten. Sie wollten sich nicht wirklich mit Jesus auseinandersetzen, weil er nicht in ihre Regelkonstrukt reingepasst hat. Das war auch das Problem, das das Volk mit ihm hatte. Sie wollten nicht wirklich mit Jesus viel zu tun haben, weil sie nur seine Wunder wollten, aber keine echte Beziehung zu ihm. Und Jesus sucht sich jetzt hier 12 Leute raus, mit denen er ganz aktiv und intensiv eine Beziehung aufbauen möchte. Und wir merken schon hier, dass es nur eine einzige Voraussetzung gibt, um in diese Beziehung mit Jesus zu treten. Seht ihr das in dem Text? Sie kamen zu ihm. Das einzige Kriterium, was es gab, dass Jesus wirklich Beziehung aufbaute zu diesen Leuten, war, dass sie zu ihm kamen. Das waren Leute, die waren interessiert. Die sind mitgegangen in diese Bergregion. Die wollten mehr von dem wissen. Die anderen, die Wundergläubigen, die sind halt wieder ins Dorf zurück, haben sich gedacht, oh mein, in die Berge trage ich Opa nicht. Ich warte vielleicht, bis Jesus wieder unten ist von den Bergen. Die Anführer des Volkes sind da auch nicht hingegangen, denn jetzt stellt er ja keine Gefahr mehr dar. Jetzt ist er ja weg in der Berglandschaft. Problem gelöst. Wir können uns wieder auf uns selber konzentrieren. Aber Jesus ist jetzt hier oben und es gibt noch ein paar Menschen, die Interesse zeigen. Und die kommen mit und Jesus sagt, mit euch möchte ich eine Beziehung aufbauen. Das allererste, was wir uns also merken müssen, Jesus will eine Beziehung mit dir. Er will nicht dein Gehirn, dass du über theologische Dinge diskutieren kannst und immer intelligenter und schlauer wirst und dich auseinandersetzt und irgendwie sagst, jetzt habe ich noch viel mehr kapiert, was die Welt im Innersten zusammenhält. Boah, ich bin ja so schlau. Nein, Jesus will nicht dein Gehirn. Jesus will auch nicht unbedingt deine Begeisterung für seine aktiven Wunder in deinem Leben. Jesus will dich als Person. Er will eine Beziehung zu dir haben, eine ganz normale Beziehung. Und natürlich gehört er dazu, dass wir von Jesus begeistert sind. Natürlich gehört dazu, dass wir ihm auch unser Hirn schenken. Natürlich gehört dazu, dass wir ihm unser Herz schenken. Aber das Allerwichtigste ist erstmal, dass wir eine Beziehung zu ihm bekommen. Das ist es, wie Gottes Reich auf dieser Erde aufgerichtet werden sollte, durch eine Beziehung zu ihm, dem Retter. Jesus will eine Beziehung zu uns. Und nicht nur das, er gibt denen, die zu ihm kommen, auch eine Aufgabe. Und diese Aufgabe ist ganz, ganz spannend. Diese Aufgabe beinhaltet nämlich, dass wir die Botschaft, die Jesus hatte, weitertragen. Die Botschaft lautet, Gott hat sein Versprechen eingelöst. Er hat den Retter geschickt. Deswegen heißt das Evangelium aus dem Griechischen übersetzt gute Botschaft. Gute Botschaft heißt, Gott hat sein Versprechen eingelöst. Und dieses Versprechen sollen sie jetzt weitertragen. Und das machen sie auch. Und das Interessante dabei ist, Jesus geht es also nicht nur darum, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, sondern ihm geht es auch darum, dass er uns eine Aufgabe gibt. Eine Bestimmung, ein Ziel im Leben. Wir müssen also nicht mehr vor uns hinschwirren und irgendwie überlegen, oh, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen, tralalilala. Nein, es gibt jetzt auf jeden Fall eine Sache, auf die wir unser ganzes Leben ausrichten dürfen. Nämlich auf diese Aufgabe, dass wir Gottes Botschaft weitertragen. Wenn wir uns anschauen, wen er da raussucht, dann gibt es ganz interessante Aspekte, die wir in diesem Text sehen können. Wir sehen hier zum Beispiel einen Matthäus. Matthäus hieß mit anderem Namen wahrscheinlich auch Levi. Und im Kapitel 2 im Markus-Evangelium lesen wir, wie Jesus diesen Levi von seinem Arbeitsplatz wegholt. Der Arbeitsplatz von Levi war Zolleinnehmer, Finanzbeamter. Damals noch viel unbeliebter als heute, viel unbeliebter, denn es gab keine wirklichen Gesetze, auf deren Grundlage diese Finanzbeamten handelten. Sie haben eine gewisse Vollmacht gehabt und mussten einen Mindestsatz ihrer Einnahme auch abgeben. In dem Fall war man in Galiläa unterwegs, an den König Herodes Antipas. Und alles, was sie darüber hinaus verlangt haben, konnten sie in ihre eigene Tasche wirtschaften. Und das war natürlich ein bisschen schwierig. Und so waren diese Finanzbeamten nicht so beliebt. Wirklich klagen wie heute konnte man nicht. Also stellt euch das vor, Finanzbeamte sind damals noch weniger beliebt als heute. Weil er mit dem Herodes Antipas zusammengearbeitet hat, hat er auch indirekt mit den Römern, der eigentlichen Macht in der Gegend, zusammengearbeitet. Die Römer hatten damals das Land Israel besetzt, waren da die Obermacht. Und Matthäus ist hier dabei und hat wahrscheinlich auch eher ein positives Verhältnis zu den Römern gehabt. Davon kann man ausgeben. Zugleich lesen wir von einem Simon, der Kananäer. Und Vorsicht, das Kananäer ist hier nicht Einwohner von Kana, sondern das ist aus dem Hebräischen und bedeutet Eiferer. Man müsste das also übersetzen, Simon der Zelot. So lesen wir das auch im Lukas-Evangelium und in anderen Evangelien. Das war also einer, der genau das Gegenteil von Matthäus war. Das war einer, der hat die Römer gehasst bis aufs Blut. Der wollte die raushaben. Der wollte die Benedikt umbringen. Stellt euch mal vor, die zwei zusammen in einer Gruppe. Die laufen ja den ganzen Tag nicht rum und sagen, Halleluja, Jesus, der Messias. Nein, die haben ja auch mal Zeit, miteinander zu reden. Und dann kommt man bestimmt mal auf die Römer zu sprechen. Oh, Matthäus, ich habe gehört, du hast für die mal Steuern eingenommen. Was ist denn dir da eingefallen? Ja, ich habe vielleicht ein bisschen viel verlangt, Simon, aber... Also, immerhin sorgen die Römer ja für unsere Sicherheit, oder?
Was spinnst du?
Und so müssen wir uns vorstellen, da gab es ein bisschen Spannung in dieser Reisegruppe. Interessant ist auch, dass manche Namen eher einen griechischen Einschlag haben, wie zum Beispiel Andreas, Philippus, auch Bartholomäus ist eine griechische Übersetzung von einem hebräischen Namen, oder Thomas. Also vielleicht waren ihre Eltern eher moderner gesinnt, griechisch war es Englisch der Antike, waren vielleicht ein bisschen offener, moderner. Und dann haben wir so richtige alte Knochen wie Simon oder Judas und Jakobus. Das sind so richtig alte, konservative Namen. Also vielleicht hat es da auch ein bisschen Spannungen gegeben. Jesus stellt sich hier eine ganz, ganz bunte Truppe zusammen. Und daraus dürfen wir eine Sache mindestens lernen. Es ist Jesus erstmal egal, wer du bist. Du musst in keine Schablone passen, damit du zu Jesus kommen darfst. Du musst nicht der extrovertierte Halligalli-Mensch sein, nicht die wunderbar hübsche, vorbildliche Ballerina. Du musst nicht allen gefallen. Du musst nicht super sportlich sein. Du musst nicht hyperintelligent sein. Du musst nicht viele Freunde haben. Jesus ist es egal, wer du bist. Jesus ist es egal, welche politischen Überzeugungen du hast. Und jetzt sage ich was, wofür ich nachher wahrscheinlich gesteinigt werde. Das ist ihm erstmal wurscht. Ob du die Grünen wählst oder die CSU oder die AfD oder gar nicht wählst? Na, ich warte schon auf die Steine, gell? Ist es Jesus erstmal wurscht? Wichtig ist es, dass wir zu ihm kommen, denn Jesus will genau dich. Und das hält das zusammen, dass Jesus eine Beziehung zu dir will und dass er dir eine Bestimmung geben will. Jesus will genau dich. Egal welche Stärken und noch viel egaler, welche Schwächen du mitbringst. Jesus will genau dich. Jemand, der das ganz besonders erlebt hat, war dieser Mensch hier, Wilhelm Bunz. Ich weiß nicht, ob er seine Biografie schon kennt. Diejenigen, die den noch nicht, die den nicht kennen, können das Buch hier lesen oder auf YouTube eins von vielen, vielen Interviews anschauen. Dieser Mann hat eine sehr heftige Biografie, ein sehr heftiges Leben hinter sich. Er ist als zweites Kind in eine Familie hineingeboren worden, die schon komplett kaputt war. Seine Mutter wollte ihn gar nicht, wollte ihn eigentlich schon abtreiben, bevor er auf die Welt gekommen ist. Er ist halt dann doch auf die Welt gekommen, dann hat sie ihn nicht versorgt, sondern seine vier Jahre ältere Schwester hat ihn dann wie eine Puppe behandelt, mal gefüttert, mal nicht, mal gewickelt, mal nicht. Und irgendwann war es der Mutter trotzdem zu viel und dann hat sie diesen kleinen Säugling auf dem Feld ausgesetzt zum Sterben. Er wurde dann stark unterkühlt gefunden und war monatelang im Krankenhaus. Die Ärzte haben zu seinem Vater gesagt, aus dem wird nie wieder was. Eine Krankenschwester hat sogar gesagt, er wird für sein Leben lang behindert sein. Den können es abschreiben. Die Folge war, dass er ins Kinderheim gekommen ist. Seine Eltern wollten ihn nicht und dort war er sehr, sehr lange. Und als er 10 Jahre alt war, hat ihn seine Mutter das erste Mal besucht. Und sie ist gekommen und hat ihn in den Arm genommen und gesagt, ich habe dich so lieb. Und er hat sich gefreut. Er war 10 Jahre lang im Kinderheim. Hat sich gedacht, jetzt kommt endlich meine Mama. Die hat mir gerade gesagt, sie hat mich lieb, die nimmt mich bestimmt mit. Sie hat sich umgedreht, ist gegangen und er hat sie nie wieder gesehen. Und ab diesem Zeitpunkt, so erzählt er, hat er sich geschworen, dass er nie wieder irgendetwas fühlen will. Denn er hat so viel Ablehnung in seinem Leben erlebt, dass er gesagt hat, nie wieder wird mir das passieren. Er hat sich einen inneren Schutzpanzer angelegt, ist kriminell geworden und ist deshalb zwischen 17 und 32 nur ein halbes Jahr außerhalb des Gefängnisses gewesen. Er hat über 400 Straftaten begangen, darunter auch Totschlag. 3 Menschen sind ums Leben gekommen durch seine Taten. Im Gefängnis war er dann in Einzelhaft und das einzige Buch, was man dort lesen durfte, war die Bibel. Und er hat sich eine Bibel genommen, nicht weil er Interesse hatte, sondern weil er rauchen wollte. Und er hat sich dann eine große Bibel geben lassen, extra keine Gideon-Bibel, weil das so kleine Seiten hat, sondern eine große Bibel, um dann diese Seiten zu rollen und Tabak reinzustopfen und die Seiten zu rauchen. Den Tabak hat er noch in seine Zelle reingeschmuggelt. Aber bevor er die Seiten geraucht hat, hat er immer noch jede Seite gelesen. Und zwar nicht, weil er Interesse an der Bibel hatte, sondern weil er Gott verhöhnen wollte. Er hat gesagt, Gott, wer bist du eigentlich? Du kannst mir gar nichts und was du in der Bibel sagst, ist mir komplett egal. Und mit dieser Haltung hat er sich durch das gesamte Alte Testament durchgeraucht. Und auch im Neuen Testament war er schon bis Matthäus 5 gekommen und hat in einem Bibelvers getroffen. Da stand nämlich, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Und er hat gesagt, das gibt es nicht. Ich bin absoluter Abschaum. Und hier steht, dass wenn ich zu Jesus komme, ich wertvoll bin. Das hat sein Leben verändert. Und er hat sich dafür entschieden, mit Jesus zu leben. Er ist dann zu den Menschen gegangen, denen er wehgetan hat, denen er Böses getan hat, unter anderem auch zu den Familien, von denen er jemand getötet hatte. Und er kam zu einer dieser Familien und hat geklingelt. Und es hat eine Frau aufgemacht und die Frau sagt, ja, wer sind denn Sie? Und er sagt, ja, ich bin der Wilhelm Bunz und ist es richtig, Sie haben vor 15 Jahren jemanden verloren in Ihrer Familie? Und sagt die Frau, ja, das stimmt. Ja, vor 15 Jahren. Da war es so, ich war mit meinem 5. Kind schwanger, hochschwanger, im Kreissaal gelegen, habe das Kind auf die Welt gebracht, hat das Kind mir auf die Brust gelegt. Und dann kam die Nachricht, dass mein Mann bei einem Spezialeinsatz, der war bei der Polizei, ums Leben gekommen war. Meine Welt ist zusammengebrochen, hat die Frau erzählt. Aber wissen Sie was, sagt sie dem Wilhelm Bunz, wir waren gläubige Leute, mein Mann und ich. Ich habe gesagt, der Mann war tot, ich will für diesen jungen Mann beten, dass er Vergebung bei Gott findet. Wilhelm Bunz ist weinend zusammengebrochen, gesagt, ich bin dieser Mann. Hier hat er erlebt, er, der sein ganzes Leben lang nur Ablehnung erfahren hatte, wie Gott aus dem größten Müll, aus seinem Leben, aus seinen Taten etwas so Wunderbares schaffen konnte, wie dass jemand ihm vergibt, dass er den Ehemann getötet hatte, aber dass dieser jemand auch für ihn betet, sodass er zu Gott finden durfte. Und wisst ihr, genauso ist Gott. Gott geht uns entgegen. Gott sagt nicht, du musst ein bestimmtes Raster erfüllen. Gott sagt nicht, du musst die und die Leistung bringen. Du musst so und so hübsch sein, so und so stark sein, so und so schlau sein, so und so sportlich sein, bevor ich dich annehme und aus deinem Leben was machen kann. Nein, Gott geht uns entgegen. Das ist es, warum wir Weihnachten feiern. Wisst ihr, was an Weihnachten passiert ist? Da ist Gott uns entgegengegangen. Gott wurde Mensch. Er hat nicht von uns Menschen verlangt, dass wir Götter werden. Dass wir so perfekt werden, dass er mit uns in eine Beziehung treten kann. Er hat genau das Gegenteil gemacht. Er hat gesagt, ihr bringt's nicht. Aber das ist nicht wichtig, sondern ich komme zu euch. Ich werde Mensch und ich werde mein Versprechen, dass ich euch rette, einhalten. Darum geht's an Weihnachten. Das hat Wilhelm Bunz an diesem Tag sehr intensiv erlebt, als er diese Vergebung bekommen hat, erfahren hat von der Frau. Und das dürfen auch wir erleben, wenn wir dieses Angebot Gottes, er geht auf uns zu, annehmen, dass wir in diese Beziehung treten zu ihm und sagen, ja, ich möchte dich kennenlernen, ja, ich möchte mit dir leben. Dann dürfen wir auch erleben, dass wir wertgeschätzt werden, dass wir geliebt werden, und zwar unabhängig davon, wer wir sind. Deine Hobbys sind egal, deine Neigungen sind egal. Deine Freunde sind egal. Es geht Jesus nur darum, dass du zu ihm kommst. Und dann geht es auch weiter. Im Text lesen wir auch noch von anderen Menschen. Wir lesen zum Beispiel von einem Petrus. Dieser Petrus bekommt einen neuen Namen. Er hieß vorher nämlich Simon. Und wisst ihr was? Petrus war ein Name, der sonst eigentlich gar nicht gebräuchlich war. Das war ein Name, den hat es eigentlich gar nicht gegeben bis zu dem Zeitpunkt. Jesus hat diesen Namen erfunden. Davon gehen zumindest einige Wissenschaftler heute aus. Er hat diesen Namen neu erfunden, neu entdeckt oder neu geprägt. Und Petrus heißt übersetzt Fels. Und das Witzige ist, das passt eigentlich zu einem Petrus überhaupt nicht. Wenn wir uns das anschauen, wie der sich verhält in den ganzen Evangelien, ist er sehr, sehr sprunghaft. Er ist mal so und sagt, juhu, Jesus, und ich werde mit dir sterben. Und im nächsten Moment, ach, ich verrate ihn doch. Oder er sagt, jo, Jesus, sag ein Wort und ich komme mit zu dir raus aufs Wasser und lauf mit dir da drüber. Und dann kaum ist er draußen, sagt er, oh, lieber doch nicht. Also Petrus ist sehr, sehr sprunghaft. Und Jesus sagt, du heißt Fels. Und Petrus wurde tatsächlich ein Fels. Petrus war eine der wichtigsten Figuren in der frühen Geschichte der Kirche, in der frühen Geschichte der Christenheit. Petrus ist hingestanden, als es drauf ankam. Jesus hat ihn verändert. Er hat seinen sprunghaften Charakter verändert. Oder wir sehen zwei andere, die noch einen Spitznamen bekommen. Jakobus und Johannes, die heißen jetzt auf einmal Donnersöhne. Und ja, die waren von ihrem Temperament her wahrscheinlich auch ziemlich aufbrausend. In Markus 9 werdet ihr dann 20 Satz, Staffel 23 oder so, wenn man da was da sind, dann hören, wie eine gewisse Volksgruppe Jesus nicht in ihr Dorf aufnehmen will und sie sagen, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel regnen lassen? Also, war nicht so viel mit Vergebung und Menschenliebe so bei ihnen. Und Jesus sagt, lass mal gut sein. Ne? Also, nee, machen wir nicht. Und diese Menschen, die hat Jesus auch benutzt, dass sie ganz klar später die Botschaft Gottes weitersagen konnten. Jakobus war so ein Zeuge in der frühen Christenheit, dass er einer der ersten Apostel war, die hingerichtet worden sind. Sogar der allererste dieser 12, die hingerichtet wurden von der Obrigkeit. Johannes war einer, der später dann verschiedene Bücher verfasst hat, die wir auch im Neuen Testament noch lesen können. Und darin merken wir, wie er auch ganz klar kein Blatt vorm Mund nimmt. Lest euch mal die Offenbarung durch, was er da alles androht, was da alles kommen wird. Also Feuer vom Himmel war ja ein Witz in Markus 9, wenn man sich die Offenbarung mal durchliest. Aber andererseits ist er auch der Apostel, der wie fast kein anderer von der Liebe Gottes redet. Und so hat Jesus dieses impulsive Wesen, das die beiden vielleicht hatten, auf jeden Fall auch dazu verwendet, dass Gottes Reich gebaut worden ist. Das heißt, Jesus ist es egal, wer du bist, aber stell dich darauf ein, dass er dich vielleicht auch verändert. Jesus will genau dich. Jesus hat was vor mit dir. Ja, er will eine Beziehung zu dir. Er will mit dir leben. Er will dich kennenlernen. Er will wissen, wer du wirklich bist. Und zugleich hat er auch ein Ziel mit dir. Er will dir eine Bestimmung geben. Du darfst diese tolle Botschaft, dass Gott sein Versprechen einlöst, dann auch weitersagen, wenn du zu ihm gehörst. Und er will dich auch verändern. Vielleicht macht er aus dir, wenn du so sprunghaft bist, wie Petrus es vielleicht war, auch jemand, der ein Fels wird. Vielleicht bist du ganz impulsiv, wie ein Johannes oder ein Jakobus. Und Jesus kann auch das verwenden. Vielleicht bist du wie Matthäus eher jemand, der auf Staatsgläubigkeit setzt und sagt, wir machen alles, was der Staat sagt. Oder vielleicht bist du einer wie Simon der Eiferer und sagst, der Staat, der kann mit Mike Stuhlen bleiben. Im Notfall Widerstand. Egal, wer du bist, Jesus will genau dich.